Heute Morgen wollen wir uns mit einem Abschnitt aus dem Römerbrief beschäftigen. Wisst ihr ja gut Bescheid, der Römerbrief, man nennt ihn das Evangelium nach Paulus, weil dort eine Zusammenfassung ist in den ersten 8 Kapiteln über Schuld und Vergebung und Taufe und Errettung und Konflikte, geistlich oder fleischlich zu leben und mit dem Heiligen Geist zu leben. Und dann kommt ein Abschnitt über Israel. Und ganz am Ende, die letzten Kapitel, befassen sich mit Alltagsanweisungen für Christen und für die Gemeinde. Also wenn ich mal in Verlegenheit gerate, schnell etwas sagen zu sollen, das Ende des Römerbriefs passt immer. Da geht es um ganz praktische Dinge, die jeden Christen betreffen und wo wir gesagt bekommen, dass wir uns lieber Unrecht tun lassen, als vor Gerichte zu ziehen und Ähnliches. Aber heute wollen wir uns mit einem Kernpunkt des Römerbriefes befassen, und zwar aus dem 8. Kapitel. Da wird dieser Gedanke aufgegriffen, ja, wenn Gott für uns ist, aber ja, wenn, ne, wissen wir das denn so genau? Und falls das so sein sollte, ja, oder das würde ich gern heute Morgen zu einer klaren Gewissheit sagen können, dass es jeder uns wirklich so spontan, wirklich auch mit Inbrunst und Überzeugung sagen könnte, Gott ist für mich. Wenn Gott für mich ist. Ja, was ist denn dann los? Römerbrief. Und zwar habe ich das 8. Kapitel gewählt und da sind die Verse 31 bis 39. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ja, das ist oft die Frage. Wir stehen vor Situationen und dann geht es darum, wie gehen wir damit um? Ich lese uns mal diesen Text im Zusammenhang zunächst, damit wir den ganzen Spannungsbogen dieser Gedanken mal erfassen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, Psalm 44, Vers 23, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sind noch jung in diesem Jahr. Heute ist der 18. Ich meine nicht, wir sind jung, aber das Jahr ist jung, nicht? Ist noch frisch. Empfindet ihr es noch irgendwie? Nee, eigentlich sind wir schon wieder im Gleichschritt und im Trott, nicht? Aber es ist heute der 18. Januar. Und deswegen möchte ich ganz kurz noch so an diese Situation erinnern und darauf eingehen. Wenn ein Jahreswechsel ist, dann ist das ja auch immer ein Anlass für manche zur Pflicht, für manche freiwillig, so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Und mal zu überlegen, wie ist das gelaufen und was kommt und wie geht das, dass man mal einen Moment innehält und mal überlegt und stille steht und fragt sich, ja, was war, was ist, was kommt, was wissen wir nicht und so weiter. Und in dieser Situation sind manche dann so ratlos, dass sie dann einfach denken, man müsste jetzt einfach mal knallen und mal Knallerloch lassen und Raketen und mal irgendwie Remi-Demi veranstalten, um diese Gedanken, vermute ich, auch ein bisschen zurückzudrängen. Und es ist für mich im Prinzip ein Ausdruck von Unsicherheit und von Ängsten, hintergründigen Ängsten, die da irgendwie verarbeitet werden. Und natürlich befeuert durch eine sehr engagierte Pyro-Industrie. Das ist klar. Ja, Silvester, das ist dann so ein Abend, wo manche dann meinen, sie müssten richtig die Sau rauslassen und irgendwie über die Stränge schlagen. Und andere wieder sagen, nee, ich möchte gern Ruhe haben und ich möchte diese Besinnlichkeit pflegen und ja, in mich gehen. Und am besten ins neue Jahr hineinschlafen. Das ist keine schlechte Idee, denke ich. Aber jeder empfindet das ein bisschen anders. Vielleicht auch altersabhängig. Die jungen Leute wollen gern noch im Gange sein und die Älteren sagen, alles alter Hut, kenne ich alles, lass mich. Und so. Aber egal. Also, in diesem noch frischen Jahr stellen wir diese Frage eigentlich mit großem Interesse, ich jedenfalls. Was wollen wir hierzu sagen jetzt? Was ist denn nun Sache? Was wird hier auf uns zukommen? Und wenn ich mit einer solchen Intention in ein neues Jahr gehen kann, mit dieser Frage, die mir hier in den Mund gelegt wird vom Paulus und vom Römerbrief, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Also ist das ein Motto, das taugt für ein neues Jahr? Für euch auch? Oder, ja, wenn Gott denn für uns ist, ne? Das kommt jetzt darauf an, welches Gottesbild wir haben und wie wir von uns selber denken und ob wir das wirklich, haben wir hier gerade gesungen, nicht? Ich bin eigentlich überrascht darüber, wie wir es gesungen haben und ob es jeder so wirklich verinnerlicht hat, weiß ich nicht. Wenn ich gewusst hätte, wie gut du von mir denkst oder so ähnlich war der Liedtext. Wie gut denkt denn Gott von uns? Von mir? Wie gut denkt er von mir? Oder ist er so der Polizist und der alle unsere Schwachpunkte in den Vordergrund stellt und sagt, also alter Freund, du bist aber hier noch lange nicht okay. Oder wie denkt er von uns? Wir müssen unterscheiden, wie Gott von uns denkt und wie wir selbst von uns denken und was wir über uns denken. Und dem wollen wir ein bisschen folgen in diesen Gedanken heute Morgen. Also, das, was Paulus uns hier im Römerbrief sagt, wenn wir diese Frage nochmal, die ich ganz am Anfang hier aufgegriffen habe, uns vor Augen halten, was wollen wir nun hierzu sagen? Dann ist das ja im Römerbrief schon in den fortgeschrittenen Versen 31 bis 39. Aber was er im Kapitel sagt, von Vers 1 bis Vers 30, wird ja auch in diesem Wort reflektiert. Gewissermaßen ein Rückblick, der Paulus dann zu dem Resümee führt, das hier aufgegriffen wird. Nämlich, was steht denn in diesem 8. Kapitel, in den Versen vorher. Ich kann es jetzt nur so wie Perlen auf einer Schnur eigentlich uns hier vor Augen halten. Da heißt es, so ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Boah! Also, wer das schon mal weiß, der kann die Frage, wie Gott über uns denkt, schon leichter beantworten, ne? So ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die also mit Jesus unterwegs sind, die ihn als ihren Herrn haben, die ihn als König anerkannt haben, als Chef ihres Lebens, als Steuermann. Hi, Steuermann. Das ist für uns eine Bank, eine Grundlage, eine Basis. Keine Verdammnis mehr. Ja, manchmal will uns unser Herz verdammen oder andere Leute auch. Die könnten einen manchmal ja andere Leute irgendwie angespitzt in den Boden rammen. Ne? So fühlt das manchmal einer. Aber aus Gottes Sicht, nehmen wir das mal an, ein Wahnsinnswort. Und wenn der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt, geweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt, wie er Christus von den Toten auferweckt hat, so wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Auch das wird hier reflektiert. Toll. Welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Ich stelle hier nur mal einfach so Zitate aus dem Kapitel 8, aus dem Zusammenhang zwar ein bisschen, aber immerhin. Alle in Kapitel 8. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder vielleicht sind, nix vielleicht, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Desgleichen hilft der Geist Gottes unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Sohn, Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und jetzt beginnt unser Text. Was sollen wir nun hierzu sagen? Also sind wir erstmal sprachlos, ja? Oder? So ein bisschen drückt das ja die Situation aus. Oh, wenn das alles so ist, was soll ich denn dazu nun sagen? Da müssen wir uns erstmal neu in unserem Herzen und in unserem Denken vergewissern und positionieren. Wenn das alles so ist, dann ist das ja eine ganz andere Grundlage, auf der ich leben kann und unterscheidet sich von dem, wie ich tatsächlich lebe. Da sind wir im Kopf noch nicht ganz mitgekommen manchmal. Was Gott alles gegeben hat und getan hat und welche Grundlagen er gelegt hat und dass da ein riesiger gedeckter Tisch ist und wir sitzen so am Katzentisch da irgendwo an der Seite und denken, ach, das Buffet da hinten, das riesige große, das ist gar nicht für mich. Oder so ähnlich vielleicht. Kommt herzu, alles ist bereit. Das ist die Aussage der Bibel, dazu lädt sie uns ein. Der König lädt zur Hochzeit ein und kommt, sagt er zu den Gästen, alles ist bereit. Kommt und bedient euch. Das ist Grundaussage des Römerbriefes. Also Gott ist für uns. Und das dient erstmal unserer eigenen Lebensführung und Grundlage und unserem Glaubensleben und den Einzelheiten in diesem Glaubensleben, aber auch in unserer Umwelt. Wenn Gott für uns ist, wird alles andere dadurch relativiert. Da kann kommen, was will und sein, was will. Und das mag sich auch irgendwie problematisch und gar nicht so danach anfühlen, als ob Gott für uns wäre. Aber trotzdem ist es so, weil seine Wege sind oft geheimnisvoll. Wir erkennen nicht gleich die offenen Türen, die er uns gibt. Wir merken manchmal gar nicht gleich, was er eigentlich für ein Konzept mit uns hat und mit seiner Gemeinde und mit all dem, was dahinter steht. Er sagt und begründet es auch, Paulus, dass Gott für uns ist. Nämlich so, Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Für uns Blindgänger und Flaschen und Fehlerhafte und manchmal völlig daneben laufende und denkende Menschen. Auch als wir noch Sünder waren, jetzt sind wir Kinder Gottes geworden, aber Gott ist auch interessiert an allen wirklich, die nicht in einer Gemeinde sind, die nicht in einer Kirche sind, die irgendwo fern sind, die keine Ahnung haben vom Evangelium. Jesus ist wirklich für alle gestorben. Gott hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Und wenn er das Kostbarste, was er hatte, dahingegeben hat, dann ist das doch, im Glauben ist nicht viel logisch, aber dies ist logisch. Wenn er Jesus als seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, für uns alle, und da sind wir alle solidarisch miteinander verbunden, wenn er ihn hingegeben hat, das Allerbeste, ist das nicht ein Beweis dafür, dass Gott für uns ist? Einen stärkeren Beweis gibt es doch gar nicht. Einen besseren Beweis. Und dann ist das logisch. Sollte er uns Nutznießern mit ihm, mit Jesus, nicht alles geschenkt haben? Das ist doch wohl klar. Das ist doch wohl selbstverständlich. Aber wir bekommen es auch in Predigten und in unserem Bibelunterricht und so weiter vielleicht immer nicht gleich so deutlich gesagt, dass uns das tatsächlich bewusst wird. An anderer Stelle sagt Paulus einmal, alles ist euer. Ja, ich bin heute Morgen von zu Hause hierher gekommen und habe den Klüt gesehen, das ist meiner. Verstehst du? Ich bin über die Brücke gefahren, das ist meine Brücke. Ich bin hier auf der Straße hergefahren, das ist meine Straße. Verstehst du? Ich habe hier alles, was hier ist uns auch von Gott geschenkt. Und ich bin so froh, dass es nicht im bürgerlich-rechtlichen Sinne meins ist. Dann müsste ich mich ja darum kümmern, nicht? Und wäre verantwortlich für alles Mögliche. Aber ich darf es genießen und ich darf es hinnehmen. Es ist meine Sonne, das ist mein Mond, das ist mein Schnee auch. Ja, ach, ich muss ihn wegschippen zwar, aber trotzdem ist meiner, nicht? Und Gott hat uns eingebunden in seine Schöpfung, die er uns ja gegeben hat. Und in diesem Sinne hat er uns auch mit Jesus alles geschenkt. Und alle Güter und Reichtümer des Himmels und der Welt und dieser Dinge, alles das hat er uns doch geschenkt. Sollte er uns mit ihm auch nicht alles schenken. Die Hingabe des einzigen Sohnes an diese Welt in ihrer Verlorenheit und Zukunftslosigkeit ist der Beweis, dass Gott für uns ist. Im Übrigen brauchen wir nicht immer über Beweise im Reich Gottes und im Zusammenhang mit Gott nachzudenken. Da geht es eigentlich nicht um Beweise, es geht um Glauben. Dahingegeben ist auch ein Begriff aus dem Anfang des Römerbriefes. Da heißt es einmal, dass Gott die Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, auch dahingegeben hat und abgehakt hat gewissermaßen. Und wer sich auf Dauer Gott widersetzt, der geht in dieses Risiko, dass Gott ihn dahingibt und er mit anderen Worten im Zweifel auch keinen Raum mehr zur Buße findet und zur Umkehr. Auch das nur mal um den Begriff dahingegeben kurz aufzugreifen. Sollte er uns denn aber mit Jesus nicht alles schenken und er schenkt uns alles in Jesus, damit wir wieder zurückbekommen, was wir durch den Sündenfall verloren haben. Da wird erstattet, da wird wieder zurückgegeben. Und mit Jesus sind wir dann, wenn Gott für uns ist, immer irgendwie auf der Siegerseite. Ich weiß noch, als Jungs haben wir gerne Fußball gespielt. Und dann war da eine Gruppe und dann wurde so ausgezählt. Nicht? Du machst eine Mannschaft, ich mach eine Mannschaft. So. Und du wählst jetzt die hier zur Verfügung stehen. Und du wählst Wilfried und ich wähle Costa. Ich weiß, der kann ganz toll Fußball spielen. Wilfried weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch viel besser. Keine Ahnung. Und dann wählst du wieder Gudrun. Und ich wähle Fabio. Oh, jetzt habe ich aber schon ein paar tolle Leute zusammen. Ne? Aber wenn da nun so der Superspieler bei ist, dann weiß ich schon vorher, ich habe einen Riesenvorteil. Nicht? Ich bin fast unbesiegbar. Ja, wer mit Jesus in einer Mannschaft ist, der kann viele Tore schießen. Der ist wirklich auf der Siegerseite. Und diese genialen Spieler gibt es ja immer mal wieder, nicht? Ich weiß nun eigentlich nur so im Fußball was, ein bisschen. Da gab es dann aber Pelé und dann gab es Maradona und dann gab es Beckenbauer und jetzt gibt's Messi und dann gibt's Musiala oder ach, wie auch immer. Die wähle ich alle in meine Mannschaft und dann, ja, dann haben wir es, ne? Dann haben wir Durchmarsch auf der ganzen Linie. Also, ihr Lieben, wer Jesus in seiner Mannschaft hat quasi. Aber besser, wir sind in seiner Mannschaft als er in unserer. Das ist übrigens auch oft unser Fehler so. Wir denken uns was aus und machen und tun und dann sagen wir Gott hier, das haben wir uns überlegt und nun segne das. Anstatt, dass wir lernen mehr zu fragen, Gott, was willst du? Und wir steigen in seinen Zug ein. Dann ist das noch optimaler. Ja, Jesus, der uns diese Frage beantworten lässt, wenn Gott für uns ist, wer will gegen uns sein? Und dann ist er ja noch viel mehr. Manchmal kommen wir in Situationen, wo es wirklich haarig wird, wo Trübsal und Angst und Verfolgung und Hunger und Bloßstellung, Gefahr oder Tod, das sind Ereignisse, die uns eventuell glauben lassen wollen, Gott sei gar nicht für mich, der ist gegen mich. Aber das lässt er auch zu. Das ist Realität unseres Lebens, dass wir solche Dinge erleben. Aber auch dann dürfen wir uns auf ihn verlassen. Er ist da, ganz gewiss. Und wenn wir an manche Dinge denken, die auch wirklich nicht so gut waren und wo unser Herz und vielleicht auch andere Leute uns irgendwie anklagen und irgendwo wir verunsichert werden und Zweifel bekommen, auch da gilt, wenn Gott für mich ist, da ist keine Verdammnis in denen und an denen, die in Christus Jesus sind. Wir sind eingehüllt von ihm und wenn Menschen ja vielleicht uns auch nicht so sehen können, wie Gott uns sieht, wo wir schon Mühe haben, uns selber so zu sehen, wie Gott uns sieht, dann wissen wir auch, wenn andere oder wir selbst Probleme mit uns haben, weißt du was, dann gehe ich zu meinem Anwalt. Also nicht zu dem hier in der Osterstraße oder in der Glütstraße oder irgendwo. Dann gehe ich zu meinem Anwalt, der mich vertritt. Wie heißt er? Mein Anwalt, der mich vertritt, ist Jesus. So wird er uns geschildert in der Bibel. Und wenn da irgendwas unklar ist, dann sag, zu dir selbst und zu den anderen. Ich breche jetzt hier mal ab. Ich möchte erst mal mit meinem Anwalt sprechen. Das hört sich für die dann erschreckend an, vielleicht, die dann nicht wissen, wer gemeint ist. Aber von dem werden wir super beraten. Manchmal werde ich gefragt, kennst du nicht einen guten Anwalt? Mit Empfehlungen muss man vorsichtig sein, nicht? Hier, so im weltlichen Sinn. Ich kenne auch keinen guten Zahnarzt. Ich weiß, für mich ist er gut, aber ob er für dich gut ist oder ob du sagst, das ist der letzte Eumel, den es gibt, das kann ich nicht so genau sagen. Also mit Empfehlungen muss man sehr vorsichtig sein. Kann nur sagen, ich mache dies oder das. Aber hier mit diesem Anwalt, kennst du einen guten Anwalt? Einen guten Anwalt, den haben wir, der uns vertritt. Auch wenn es um ganz entscheidende Fragen geht, der ewigen Seligkeit oder Verdammnis, da brauchen wir diesen Anwalt, Jesus. Ohne ihn kommen wir wirklich nicht klar. Und auch in die Zukunft können wir getrost gehen, in diesem Wissen, und wollen wir auch gehen, in diesem neuen Jahr. Dieses wunderbare Lied von Bonhoeffer, nicht? Von guten Mächten, wunderbar geborgen. Er drückt das auch ganz herrlich aus. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das, was für unsere Vergangenheit gilt, das gilt auch für die Zukunft. Auch in Zukunft, egal was dieses Jahr uns bringt, 2026, was da sein wird, ich bin gewiss, dass nichts, auch in Zukunft nichts, von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, mich scheiden oder trennen kann. Gar nichts. Das gilt selbst für die krassesten Fälle, nämlich den Tod. Weder was das Leben in diesem Jahr für uns bringen mag, das wissen wir alle nicht. Und wenn man ohne geistliche Aspekte in die Welt blickt, dann ist das ja alles ziemlich chaotisch. Dann ist das ja alles irgendwie Krieg, Macht, Fantasien, Klima und alle Dinge, die uns bedrängen könnten. Ich weiß nicht, wer von euch schon drüber nachgedacht hat, doch jetzt wäre es an der Zeit, mal einen Gaskocher zu besorgen und so eine Notfallsache. Es gibt auch, weil ja dann kein Strom sein sollte, falls es ganz schlimm kommt, haben wir auch keine Kommunikation mehr und keinen Strom. Und so gibt es kleine Radios mit einer Kurbel. Und die machen auch ein bisschen Strom und da ist eine Batterie dran. Und da kann man das Handy nochmal aufladen und ein bisschen Nachrichten hören und so. Also Radio mit Kurbel, nicht? So Vorsorgesachen. Und eine Kiste Wasser irgendwie. Und ja. Es gibt wie heißen die, Bevölkerungsschutz oder so, oder technisches Hilfswerk oder ähnliches, die einem so ein Notfallpaket, kannst du auch bei Amazon bestellen, habe ich neulich gesehen, dass man da ein bisschen sich im Zweifel helfen kann. Ein paar Kerzen schaden auch nichts und Streichhölzer und ähnliches. Egal, was das neue Jahr bringt, wir dürfen wissen, wenn Gott bei uns ist, dann kommen wir durch. Dann kann uns vor allen Dingen von der Liebe Gottes sowieso nichts trennen. Auch gar nichts. Auch unser Leben kann bedroht sein oder zu Ende gehen. Vielleicht kennt der eine oder andere den amerikanischen Evangelisten Moody. Da habe ich hier gefunden und gelesen, er sagte einmal zu einer Gruppe von Freunden, eines Tages werdet ihr in der Zeitung lesen, Moody ist tot. Glaub kein Wort davon, sagt er. Ich werde in dem Augenblick lebendiger sein, als ich es heute bin. Ich wurde im Jahr 1837 im Fleisch geboren und im Jahr 1856 im Geist. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, mag sterben. Das, was aus dem Geist geboren ist, lebt ewig. Guck mal, Irma, gut, hast du alles gehört, ne? Klatscht Beifall Gut, so. Das gilt für alle, die wirklich mit Jesus unterwegs sind. Wir brauchen niemand zu fürchten und auch gar nicht bei Ängsten in diesem Zusammenhang irgendwas, nun erstmal Horoskop lesen oder mal gucken, mein Maskottchen hier irgendwie, das passt auch auf mich auf beim Autofahren und alles so ein Mumpitz. Nein, das können wir wirklich bleiben lassen. Weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges. Also ist irgendwo eine Lücke in der Fürsorge Gottes oder so? Ich vermute nicht. Ich kann keine entdecken. Und für Gottes Kinder ist gesorgt. Von ihm, dem Allerhöchsten. Und egal, ob die Zukunft hohes oder tiefes mit sich bringt oder was auch sein kann, nichts kann uns scheiden. Und da stellt sich dann hier die Frage, die ich am Anfang betont habe. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ja, was sagst du dazu? Ich werde manchmal auch gefragt, was sagst du dazu? Das ist eine gefährliche Frage, wenn man die von anderen gestellt bekommt. Man weiß die Hintergründe nicht so genau und im Zweifel kann alles gegen dich verwendet werden. Und so, also manchmal ist es viel klüger, gar nicht gleich zu allem was zu sagen. Ich bin nicht geneigt dazu, alles gleich zu kommentieren. Weil ich die Personen und die Umstände und alles im Einzelnen gar nicht so genau weiß. Und meist wird man ja durch so eine solche Frage, was sagst du dazu, sehe ich die Hintergrundfrage, bitte ergreif jetzt Partei für mich. Und das möchte ich so voreilig gar nicht tun. Sondern um einen klaren Blick zu haben, ein bisschen Mund halten ist oft das Vernünftigste. Ja, ihr Lieben, Gottes Gnade reicht um die ganze Welt. Und Gottes Gnade für uns fließt Versöhnung und Vergebung ein und ewiges Leben und Gotteskindschaft und die Gabe des Heiligen Geistes und Frieden und Hoffnung und bedingungslose Liebe. Das alles wird ja zusammengefasst unter dem Begriff Gnade. Zum Schluss, um es nochmal auf die Person Jesus zu konzentrieren. Es gab einen reichen englischen Baron, Fitzgerald hieß der. Der hatte nur einen Sohn. Und dieser hatte sein Heimatland verlassen und war in der Fremde gestorben. Sein Vater konnte den Tod des einzigen Sohnes und Erben nie verwinden. Dennoch blieb er ein erfolgreicher Geschäftsmann. Sein Vermögen wuchs und er investierte es in wertvolle Gemälde. In seinem Testament legte er fest, dass diese Gemälde nach seinem Tod versteigert werden sollen. Als Fitzgerald gestorben war, zeigten sich viele Museen und Kunstsammler an seinen Gemälden interessiert. An dem Tag, an dem die Auktion stattfinden sollte, hatte sich eine große Menschenmenge versammelt. Zunächst las Fitzgerald, Rechtsanwalt, eine Gesetze aus dem Testament seines Klienten vor. Dieser hatte verfügt, dass als erstes ein Bild mit dem Titel »Mein geliebter Sohn« angeboten werden sollte. Es stellte Fitzgeralds Sohn in jugendlichem Alter dar und besaß keine besondere künstlerische Qualität. Der einzige Bieter war ein alter Diener, der den Jungen sehr geliebt hatte. Für eine geringe Summe kaufte er das Bild wegen des emotionalen Wertes, den es für ihn besaß. Nun las der Rechtsanwalt weiter vor, wer meinen Sohn kauft, bekommt alles. Die Auktion ist vorbei. Ja, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn kauft, der hat alles. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Was sollen wir hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern für uns alle dahingegeben, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Bei Gott können wir nichts kaufen, da bekommen wir was geschenkt. Das Geschenk der Gnade. Mit ihm können wir auch keine Geschäfte machen und wir brauchen auch keine Leistung zu erbringen. Er möchte uns aus Glauben Gerechtigkeit schenken und ewiges Leben und seine Liebe und alles das, was unter dem Begriff Gnade zu verstehen ist. Also ist Gott nun für uns? Ja, wenn ich im Gottesdienst sitze, ja, ne? Wenn ich zu Hause bin und habe gerade irgendwas erlebt, was mich nicht so sehr erfreut und ich sage auch mal, verflixte, was sage ich denn? Irgendwie sowas, ne? Das Unwort oder so, ist Gott dann auch noch für mich? Er kennt uns doch, er weiß doch, wer wir sind, sowieso. Er kennt unsere Worte, bevor wir sie aussprechen. Und Gott ist für uns. Also, das war eigentlich meine Absicht heute Morgen, dass jeder das mitnimmt und weiß. Egal, auf welcher Glaubensentwicklungsstufe du unterwegs bist und wo du dich gerade bewegst und in welchem Reifegrad eines gläubigen Menschen, sei alles mal dahingestellt. Gott ist für dich.